Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Vor dir lege ich alles hin, haben wir gerade gesungen. Und es ist ja ein sehr persönliches Lied und auch eine Entscheidung, die man schwer als Kollektiv treffen kann, zumindest in unseren Breitengraden, sondern eine sehr persönliche Entscheidung. Vor dir will ich bewusst alles hinlegen. Für dich will ich Raum schaffen, dass du handeln kannst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch in dieser Welt umschaut und dann entdeckt, wie Krisen, Konflikte oder auch manchmal einfach Dinge im näheren Umfeld einen ins Zweifeln bringen über diesen Gott. Und wir uns fragen, Mensch, da müsste doch mal einer handeln. Und dann stehe ich da und kann wirklich nur die Worte singen und sagen, ich will es vor dir hinlegen, Gott. Mach du, was du für richtig hältst. Und dann frage ich mich wieder, mache ich es mir damit manchmal auch zu leicht? Ja, also so, okay, Gott, du wirst es schon irgendwie machen und ich mache meins weiter, so wie ich will. Heute sind wir am Ende vom Kirchenjahr angekommen, Ewigkeitssonntag, Totensonntag. Der eine nennt ihn so, der andere nennt ihn so. Aber er soll uns nochmal bewusst machen, das Leben auf dieser Welt, wie wir es für normal empfinden, ist nur ein Teil. Oder man könnte auch sagen, es endet irgendwann. Es ist bei Weitem nicht alles, was wir haben. Und wenn ich mit diesen zwei Dingen auf die Situation in unserer Welt schaue, dann merke ich, wir schauen schon oft mit einem menschlichen Blickwinkel in diese Welt hinein und nicht mit einem göttlichen. Wenn ich dann versuche, die Situation um mich herum zu erfassen, das hat Ukraine-Krieg, jetzt die Situation im Nahen Osten mit Israel, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr da hinschaut. Und ich merke dann immer wieder, wie erschüttert ich bin, wie ich mir denke, wie können Menschen das nur machen? Und wie gering mein Wissen auch über die Situation dort ist, egal was ich jetzt so mal schnell nebenbei lese. Wie wenig Ahnung ich von diesem Konflikt habe und von dem, was da alles über Jahre, Jahrzehnte ja, entstanden ist. Und ich muss klar festhalten, es ist einfach nur brutal. Ich will manchmal auch gar nicht hinschauen, wenn ich Nachrichten sehe oder wenn ich Nachrichten davon bekomme. Ich finde es krass unmenschlich, welcher Hass Menschen bewegt, solche Gräueltaten zu tun. Also es erschüttert mich einfach nur und es macht mich traurig, wie viele Menschen unschuldig in die ganze Sache reingezogen werden. Egal ob auf Seiten von Israel oder auf Seiten von Palästina. Und was mich vor allem traurig macht, ist, wie ein kleiner Teil Menschen, leider nicht so klein, dass es nur wenige wären, alle Friedensbemühungen mit einem Handstreich um Jahre oder Jahrzehnte wegwischen können. Also es ist schon krass, was so ein Hass für Möglichkeiten hat. Es macht mich dann manchmal traurig, wo ich mir denke, Gott, du könntest doch. Und das gilt ja nicht nur für die politische Ebene, das gilt ja auch für die persönliche Ebene. Wie schnell kann ich, wenn ich den schlechten Weg will, ganz schön viel kaputt machen, ganz schön viel Hass schüren? Und wenn ich die ganze Sache anschaue, dann merke ich, wie gefangen wir in Zeit und Raum sind. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, wie gefangen wir sind mit dem, wie wir groß geworden sind, wie wir erzogen worden sind, wie wir geprägt worden sind, wie die Kultur um uns herum ist, wie die Medien uns auch Dinge weitergeben, wie unser Umfeld, unsere Erlebnisse uns zu dem machen, der wir sind. Also nur, wenn ich das nur an einem Beispiel weitergebe, angeblich, ich kann mir das ja mal kaum vorstellen, wird bei den Palästinensern so ein Hass weitergegeben auf Israel, dass es für sie selbstverständlich ist, dass man die Menschen umbringen kann. Für mich unvorstellbar, dass Menschen, andere Menschen das einfach so weitergeben. Ich kann es mir kaum vorstellen. Warum? Weil ich ganz anders aufgewachsen bin. Weil ich so aufgewachsen bin, dass ich meinen Nächsten, egal wie er heute hier sitzt, ob er riecht oder nicht riecht, ob er dunkelhäutig oder hellhäutig ist, ob er blond oder anders, ob er ordentlich oder unordentlich angezogen ist, dass ich ihn respektieren soll, dass ich ihn annehmen soll als gleichwertig. Ich gebe schon zu, manchmal fällt es mir schwerer. Aber insgesamt keine Frage. Und jetzt einfach zu sagen, nur weil du woanders geboren bist, bist du nichts wert, gehörst ausgelöscht. Nur weil du an das Falsche glaubst, nur weil du vielleicht etwas anders lebst, als ich es gut finde, Wir Christen müssen da manchmal schon auch aufpassen, dass wir nicht auf andere herabschauen und sagen, du hast es einfach nur nicht kapiert. Aber merkt ihr, wir sitzen alle da und schütteln den Kopf, wie wir sowas tun können, was gerade in Israel und zwischen den Palästinensern passiert. Oder zwischen den Russen und den Ukrainern oder im Sudan, zwischen dem Südsudan und dem Sudan. Oder oh, ich könnte noch viele Krisenherde aufzählen und noch viele Situationen, wo wir nur den Kopf schütteln könnten. Warum? Weil wir Gott sei Dank anders erzogen worden sind, Gott sei Dank anders geprägt worden sind. Und ich habe diese Predigt heute nicht umsonst mit Shalom überschrieben. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, ich benutze nochmal keine hebräischen Worte. Ich kann sie immer gerade noch selber lesen, ja. Ich behaupte auch nicht, das gut zu können, aber ich habe die Predigt zuerst überschreiben wollte, Frieden für Israel und die Welt, und habe mir gedacht, nein, Friede ist viel zu wenig. Weil Friede, wenn wir Friede denken, denken wir das, was wir seit 75 Jahren erleben in Deutschland, die Abwesenheit von Krieg. Und ich bin so glücklich, dieses Privileg zu haben, hier aufzuwachsen mit 75 und mehr Jahren Frieden in diesem Sinn. Aber Frieden, wie es die hebräische Bibel benutzt, meint noch viel mehr. Nur Abwesenheit vom Krieg, das ist kein Shalom. Das ist nicht dieser umfassende Friede. Das ist viel mehr. Und ich habe gedacht, damit wir das ein bisschen mehr begreifen können, was bei diesem Wort mitschwingt, wenn es in der Bibel auftaucht, also im Alten Testament als Shalom und übersetzt als Friede und im Neuen Testament als Eirene, das griechische Wort für Friede. Aber wir gehen mal von diesem hebräischen Begriff aus und ich habe gedacht, dann muss ich auch einen Juden zu Wort kommen lassen und habe ein Zitat von einem Rabbiner gefunden, das ich euch zuerst mal mitgebracht habe zu dem Wort Shalom. In seiner Urbedeutung meint das hebräische Wort Shalom Vervollständigung. Wo Shalom ist, finden sich nicht nur Sicherheit und Ruhe, sondern auch Gesundheit und Freude. Im Hebräischen fragen wir, wenn wir wissen wollen, wie es einer Person geht, Ma Shalomech, was ist dein Shalom? Wir erkundigen uns nach dem Wohlbefinden der Person, wir wünschen ihr, was für sie wertvoll ist. Shalom ist mehr als Friede, es ist Zufriedenheit, Zufriedenheit. Also nicht der Zustand, sondern der Weg dahin. Derjenige, der den Frieden in seinen Höhen schafft, möge er auch für uns den Frieden schaffen. Sogar die Welt der Höhen, in der es zwar keinen Neid und Hass gibt, jedoch die gegensätzlichen Elemente Feuer und Schnee brauchen einen Shalom. Umso mehr braucht ihn die andere, die gewöhnliche Welt. Also das war jetzt ein Jude, der versucht hat, ein Wort, was für einen Juden gleich mit einer Begrifflichkeit hat, was, lass ruhig nochmal oben stehen, Simon, danke, mitschwingt, versucht hat, rüberzubringen in Worte unserer Sprache. Und was schon mal richtig deutlich wird, es geht um viel mehr als die Abwesenheit von Krieg. Es geht um eine umfassende Sicherheit, um eine Ruhe, um eine Gesundheit, um eine tiefe Freude und Zufriedenheit in mir drinnen. Ich möchte euch noch einen zweiten Weg bieten, um diesem Wort ein bisschen näher zu kommen. Ich weiß nicht, wer das Bibelprojekt kennt. Die machen Kurzfilme über Bücher aus der Bibel und manchmal auch über bestimmte Worte oder bestimmte Situationen aus der Bibel. Kann man bei YouTube finden, kann man auch unter bibelprojekt.com finden. Und ich habe euch den einen Film zu Shalom mitgebracht, weil ich finde, er fasst in, ich glaube, 3,5 Minuten einen sehr schönen Überflug über die Bibel zusammen. Ihr habt das Privileg, ihn zu sehen, ihr am Livestream auch. Wer das Video später anschaut, der wird feststellen, da ist eine Lücke. Unter dem Video findet ihr dann den Link und könnt das anklicken. Und wenn ihr das Video nochmal schauen wollt, bei YouTube, bei unserem Video unten drunter, kann man das Video anklicken, da müsst ihr auch nicht lange suchen. So, jetzt sage ich Film ab und danke an das Bibelprojekt. Also ihr merkt, es ist ganz schön viel. Ihr könnt das gerne daheim nochmal anschauen. Also ich musste auch 2-3 Mal schauen, dann entdeckt man immer noch Ecken, die einem beim ersten Anschauen wieder hinten runtergerutscht sind. Ein ganzheitlicher Zustand. Ich würde ja fast sagen, wenn ich mit diesem Eindruck an Shalom rangehe, sage ich, menschlich unerreichbar. Also den können wir nicht produzieren, so wie wir die Abwesenheit von Krieg produzieren können. Also wenn wir uns alle zusammenreißen nur. Weil wenn einer aus der Reihe tanzt, haben wir schon verloren. Dieses vollständig und ganz hat mich fasziniert. unerreichbar. Aber der Alfred hat es in der Moderation am Anfang schon gesagt. Dann gibt es diese eine Verheißung aus Jesaja 9, Vers 5, in der Jesus angekündigt wird, in der der Prophet Jesaja Worte benutzt und auf einen zukünftigen Zustand hinweist. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, ist ja ein Wort in die Zukunft gesprochen. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und hier kommt der Friedefürst und da steckt dieses Wort Shalom dahinter. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Also spannend ist auch, Gott wird diesen Frieden durch Jesus in die Welt bringen. Und was ich spannend finde, ist, wie verknüpft diese Art Frieden mit Gott ist und wie unmöglich es ist, sie aus menschlicher Kraft herauszuschaffen. Gott stellt wieder her, Gott schenkt und Gott lässt. Und das fand ich bei dem Video auch schön, dieses Bild, der Ursprung ist Gott und über Jesus kommt es zu uns und wir dürfen ihn auch weitergeben. Weil Jesus hat das dann selber gesagt in Johannes 14, 27, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und da steht natürlich nicht Shalom, weil das Neue Testament in Griechisch geschrieben ist, aber das griechische Wort davon. Meinen Frieden und der Friede, den ich euch schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Auch da nochmal die Unterscheidung. Es ist viel, viel mehr. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Das ist Gottes Geschenk an uns, neben dem Heiligen Geist noch, dass wir von ihm eine Art Frieden bekommen, die übernatürlich ist. Für mich ein gigantisches Geschenk. Wenn dann die gläubigen Juden oder auch wir Christen hoffen und uns wünschen, dass dieser Friede in dieser Welt präsent wird, dann merken wir, es ist fast unmöglich. Warum? Da gibt es Neid und Streit. Da ist dieser allgegenwärtige Egoismus, den wir ganz oft erleben. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen begriffen habt, was Shalom ist, merkt ihr, sobald Neid da ist, sobald Streit da ist, sobald Egoismus ist, ist nicht mehr Shalom da. Dann ist vielleicht noch Friede da, wie wir es deutsch denken, aber nicht mehr der Shalom. Dann passt schon was nicht, dann ist schon was erschüttert. Und Gott ist ja nicht von gestern. Der weiß, wie wir ticken und er weiß auch, wie diese Welt ist. Der kennt die noch besser als du und ich. Er weiß auch, was in Israel los war und wusste, dass sein Volk diesen Frieden nie selber machen konnte. Und das Volk Israel hat ja, wer das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel so ein bisschen kennt, der merkt ja, das Volk Gottes wollte immer wieder die Sache selber in die Hand nehmen. Und Gott wollte immer wieder selber der König sein und für Frieden sorgen. Und da merkt ihr schon, wie zwei Dinge aufeinander stößen. Menschen, die was selber in die Hand nehmen wollen und ein Gott, der vor allem beschenken will. Und er sagt, vertrau auf mich, ich kümmere mich darum, du hast es nicht selber in der Hand. Und diese Art Frieden, Shalom, können wir nicht produzieren mit menschlichen Mitteln. Also wir sind nur oft zu stolz, das einzugestehen und uns von Gott dann beschenken, aber auch leiten zu lassen, benutzen zu lassen. Wir wollen es selber tun, auch immer wieder die Welt retten. Und am liebsten würde mancher wahrscheinlich sogar nach Israel fahren und den Konflikt lösen. Und ich würde mich freuen, wenn er schafft. Ja, nicht, dass ich mich da jetzt falsch versteht, ja. Ich bin nur ernüchtert und sage, puh, wird schwierig. Warum? Weil wir es nicht hinkriegen. Wir Menschen versuchen oft, die Welt zu retten. Also das neueste Thema ist Klimaschutz. Und ich bin nicht gegen Klimaschutz. Ja, ich bin dafür, dass wir uns gut überlegen müssen, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Aber wir werden damit nicht die Welt retten. Sondern die Welt muss von Gott gerettet werden. Und er macht das auch. Und da sind wir beim Thema Ewigkeit. Das ist ja der Bogen, den ich heute so ein bisschen ziehen will zwischen dem Frieden Gottes und der Ewigkeit. Ein Thema, das wir in Deutschland meistens ausblenden. Mancher denkt über die Ewigkeit nach und mancher erwartet sie auch heute noch oder morgen. Das ist schön, ich schaffe das immer nicht ganz so. Aber warum blenden wir Ewigkeit so weit aus in Deutschland? Warum? Weil wir ganz oft nichts mit anfangen können, weil es uns so gut geht. Wir brauchen nicht eine Ewigkeit, auf die wir uns freuen können, weil im Großen und Ganzen geht es uns meistens gut, wenn wir nicht gerade innerfamiliäre Schwierigkeiten haben oder Schwierigkeiten mit dem Chef oder sowas in die Richtung. Vielleicht auch, weil im Mittelalter damit viel Schmuh getrieben wurde. Also da hat die Kirche ja ganz oft gesagt, auf die Ewigkeit könnt ihr euch freuen, und hinterrücks hat sie alle Menschheit geknechtet. Das war nicht gut. So sollen wir Ewigkeit nicht benutzen. Aber sich auf die Ewigkeit zu freuen, weil da eben Gott im Mittelpunkt steht, das ist was Geniales und das ist eine Hoffnung, die dürfen wir Christen nicht übersehen und nicht vergessen, wegen dem Chaos in dieser Welt. Weil wir eine Hoffnung haben, die hat der Rest der Welt nicht. Warum? Das ist der zweite Grund, warum wir es, glaube ich, oft ausblenden in Deutschland. Weil wir alles Übernatürliche gerne weghaben. Also alles, was wissenschaftlich ist, da kennen wir uns ganz gut aus. Wir wollen alles selber begreifen, erkennen, verstehen, wissen. Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Gott freut sich darüber. Aber wenn wir dann anfangen, alles auszublenden, wo wir uns nicht sicher sind, und beim Tod fängt es halt an, wir wissen, dass nach dem Tod der Körper verfällt. Aber wir wissen nicht haargenau als wissenschaftliche Menschen, wissen wir gar nicht, was dann mit dem Rest passiert. Gibt es diesen Menschen noch? Ganz viele in Deutschland sagen, ja, dann bin ich halt tot. Umso näher sie dem Tod kommen, umso schwieriger fällt ihnen der Satz, den so locker flockig zu sagen. Weil wir alles Übernatürliche ausblenden. Übrigens ein sehr westliches Problem. Der Großteil der Welt, für die ist absolut klar, dass es was Übernatürliches gibt. Nicht immer so christlich gedacht, aber dass es das gibt, ist für die absolut klar. Nur wir in der westlichen Welt gehen immer von aus, wir schließen alles Übernatürliche aus. Also ihr merkt schon, die Ewigkeit auszublenden ist relativ einfach, uns die Augen vor den Ewigkeit. Aber die Augen vor der Ewigkeit zu verschließen und vor dieser Tatsache bedeutet auch, zwei wichtig wertvolle Dinge aus dem Blick zu verlieren. Mein jetziges Leben ist endlich, aber mein Leben ist nicht endlich, sondern es geht weiter. Das hat Gott klar gesagt in der Bibel. Es geht weiter in seiner Gegenwart oder nicht in seiner Gegenwart. Und das Zweite, was ich damit verbinde, ist, ich bin kein Zufall, sondern ich bin gewollt und beschenkt. Verrückt, gell? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wenn ich darüber nachdenke, dann kann ich verrückt werden oder dankbar. Verrückt, weil ich merke, was ich alles nicht in der Hand habe. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt heil von dieser Bühne runterkomme. Du weißt nicht, ob du nochmal vom Sofa aufstehen wirst, wenn du jetzt den Livestream am Sofa guckst. Wissen wir alles nicht. Da kann ich mich verrückt machen, aber so ist unser Leben. Wir sind abhängig und wir dürfen dankbar sein. Und das ist das Zweite. Und ich hoffe, euch macht es eher dankbar, wie beschenkt ich bin. Ich durfte heute aufstehen. Mein Herz schlägt geregelt. Meine Lunge versorgt mich mit Sauerstoff und der Rest von diesem Ding funktioniert, sodass ich jetzt gerade ganz ordentlich hier stehen kann. Es ist ein Geschenk, dass heute die Sänger singen konnten, dass du Teil dieses Gottesdienstes sein kannst, egal ob daheim oder hier. Wir haben einen Gott. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über Ewigkeit, über Tod und über einen Gott des Friedens nachdenkst. Wir leben in einer Welt des Chaos. Und wir haben das Privileg, an einem der wenigen Orte zu sein, wo das Chaos im Großen und Ganzen recht gering ist. Im Großen und Ganzen. Ich kann nicht bei dir reinschauen, was gerade in dir los ist, oder ich weiß auch nicht, was in deiner Familie los ist. Aber im Großen und Ganzen ist das Chaos um uns herum gering. Und ich will an der Stelle festhalten, wenn ich über einen Gott nachdenke, der über die Ewigkeit regiert, dann haben wir einen Gott, der kein Chaos will, sondern der Shalom will, der alles dafür tut, dass in seiner Gegenwart dieser Friede herrscht und dass wir in seiner Gegenwart sein können. Weil das finde ich auch das coolste Bild. Dieser Friede geht ja von Gott aus und er wünscht sich, dass er auch sich ausbreitet. Und er hat deswegen die Stelle aus Jesaja, hat deswegen Jesus auf die Welt gesandt. Deswegen sagt Jesus auch, ich bringe den Frieden, der ist viel tiefer. Und wenn wir jetzt nochmal weiter hinten in die Bibel schauen, in Offenbarung 21, also quasi die letzten Seiten, dann entdecken wir ein Bild, in dem nicht das Wort Friede vorkommt, falls ihr daheim nochmal sucht, aber das uns aufmalt, wie dieser Friede sein wird. Die Offenbarung ist ja so ein kleiner Blick in die Ewigkeit. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, sagt Johannes, der Schreiber dieser Offenbarung. Denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte: Ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir: Schreib es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch: Es ist vollendet, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Für mich ist nicht nur dieser Text, sondern die ganze Situation ein Lichtblick. Wir steuern auf die Ewigkeit zu, unaufhaltsam. Ob sie heute, morgen oder erst in 3000 Jahren sein wird, ich weiß es nicht. Aber ich will damit rechnen, dass wir diese Ewigkeit in Gottes Gegenwart mit seinem Frieden verbringen dürfen. Das ist das Geschenk, was wir als Christen wissen und erahnen dürfen. Und das gilt auch für Israel. Mitten in dieser chaotischen, unmöglichen Situation. Ich weiß nicht, warum Gott diesen Angriff wieder zugelassen hat. Ich kann es euch nicht sagen, ich würde es gern beantworten, kann ich nicht. Aber ich weiß, dass dieser Lichtblick auch für Israel gilt und dass dieser vollkommene Friede niemals durch Panzer, und nein, ich will damit nicht eine Kritik oder irgendwas, ich traue mich diesen Konflikt nicht einordnen, was richtig oder falsch ist. Ich weiß, dass diese Art Frieden zum Schluss nicht mit Panzern hergestellt wird, mit Soldaten oder mit Waffen, sondern diese Art Frieden kann nur von Gott durch Menschen hergestellt werden. Auf dieser Welt sowieso und am Ende auf jeden Fall von Gott. Denn wir sind ein Lichtblick für diese Welt. Vielleicht habt ihr das festgestellt durch die Predigt. Wir haben angefangen zu überlegen, wo dieser Shalom herkommt. Es ist die Vollständigkeit, die nur in Gottes Gegenwart da ist. Aber von ihm aus ist sie durch Jesus, und Jesus kam ja auch, um das wieder vollständig zu machen zwischen Gott und uns, zu uns gekommen. Und damit ist ein Teil dieses Shaloms in dir, wenn du mit Gott unterwegs bist. Und du trägst einen Teil dieses Shaloms in die Welt, wenn du dich von Gott gebrauchen lässt. Also wir sind Licht und Salz, sagt Jesus an anderer Stelle, aber wir sind auch ein Stück von Gottes Frieden für die Welt. Wir können ihn empfangen und wir können ihn weitergeben. Wir können ihn aber nicht produzieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. Nicht ich kann zum Schluss diese Art Frieden machen, aber ich kann sie in die Situation, in der ich lebe, in der ich bin, hineinbringen, hineingeben. Und so kann durch uns Nachfolge in alle Krisenherde der Welt, und wir haben es schon erlebt, auch in Deutschland, dass in einem Krisenherd, Ost-West-Konflikt, durch Christen Gottes Friede kam und der Mauerfall ein Wunder passiert ist, weil Gottes Friede regiert hat. Menschlich war das unmöglich, aber Gott hat es möglich gemacht. Und so wird es immer wieder in Krisenherden der Welt sichtbar. Und von daher glaube ich, wir brauchen diesen Shalom Gottes, den Frieden, der weit mehr ist als das, was wir kennen, der durch uns diese Welt prägt und verändert. Aber alles mit dem Blick auf die Ewigkeit, wo wir wissen, da wird Gottes Friede so gigantisch sein, dass ihn auch nichts anderes zurückdrängen kann. Was für ein Segen und ein Geschenk. Und mit diesem Wissen und Verständnis von Gottes Shalom will ich euch in die Adventszeit senden, die uns ja dann wieder so den Anfang des kirchlichen Jahres zeigt und uns vorbereiten soll auf den Friedensbringer Gottes, Jesus. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Anfang. Und Gottes Shalom durchflutet uns und diese Welt, wenn wir für sie beten und wenn wir für sie da sind. Und ich glaube, das ist unser großer Auftrag, in dieser Welt immer wieder Gott aufzurufen, für Menschen zu beten, für verschiedene Situationen zu beten, auch für Israel zu beten und für diesen Konflikt. Denn ich kann nicht alles lösen, aber Gottes Shalom kann Wunder tun, die wir für unmöglich halten. Und deshalb will ich euch heute einladen zu beten für den Konflikt in Israel, aber genauso für die anderen Situationen in der Welt und in eurem privaten Umfeld. Weil genau das braucht die Welt und das Volk Israel. Und mit dem Blick auf Gott, der dich wollte, dürfen wir beten. Mit dem Blick auf den Gott, der den Überblick hat. Weil wir, wenn wir drinstecken, verzweifeln könnten. Und mit dem Blick auf Gott, der diesen Shalom gerne verteilt, halten wir diese Situation in dieser Welt aus und lassen uns nicht die Hoffnung rauben, weil wir wissen, er hat schon gesiegt. Und der Shalom Gottes, der höher ist als all eure Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.